Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge. Wie ihr vielleicht schon am Setup seht, sind wir heute nicht in einem Restaurant und essen nicht, sondern wir machen eine ganz specialige Special-Folge und zwar à la carte X, gib mal Feuer. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, denn ich bin heute hier auch zum ersten Mal und habe mich recently hier rein recherchiert, kurz und knackig. Und deswegen würde ich dich jetzt mal ganz kurz bitten, dich meinen ZuschauerInnen vorzustellen.
Ja, also mein Name ist Samuel Sibilski, ich bin der Host von Gib mal Feuer. Heute machen wir eine Collab-Folge mit der wunderbaren Ricarda Greco und ihrem à la carte Podcast. Normalerweise bist du ja in Restaurants unterwegs. Deswegen haben wir heute hier ein ganz besonderes stilles Wasser haben wir hier kredenzt für den ersten Gang, wenn du einmal anstoßen magst. Prost.
Cheers.
Schön, dass es geklappt hat.
Auf jeden Fall. Auf die erste Collab-Folge, ne? Mhm. Hast du auch noch nie gemacht?
Nee, haben wir noch nie gemacht. Es war auch ein ganz wilder Vorschlag, aber ich bin ja so, keine Ahnung, Battle-Rap, Freestyler und so, dachte ich mir so, ja, einfach machen.
Einfach machen, einfach ausprobieren.
Was soll denn passieren?
Von wem kam der Vorschlag?
Du hast mir das davon erzählt, ne?
Ja, ich habe meiner Kollegin.
Genau. Also über unsere Köpfe hinweg wurde das quasi entschieden.
Ja.
Da habe ich habe bei dir auch mal kurz reingesappt. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, die erste Folge erwischt. Und da dachte ich mir so, okay, das könnte schwierig werden, weil da warst du ja noch gar nicht drin.
Oh nee, rückblickend auch ganz schlimm, diese Folgen zu gucken.
Also aber die muss online bleiben.
Ja, natürlich, die muss online bleiben. Das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir beim Podcast war und du bist ja schon ein bisschen länger auch in der Öffentlichkeit als ich, aber ich habe dieses Projekt so lange im Kopf gehabt und geplant und immer mehr Leute reingeholt, die mit mir geplant haben und wir haben da so viel Herzblut reingesteckt. Und dann irgendwann bist du halt, oder war ich an einem Punkt, wo ich so dachte, okay, ich muss es jetzt machen, auch wenn es nicht perfekt ist.
Ja.
Und man entwickelt sich immer weiter und von Folge zu Folge auch zu sehen, dass es langsam besser wird, ist auch ganz gut. Aber die ersten Folgen kann ich mir wirklich nicht angucken.
Ja, ich fand es war einfach nur süß. Wirklich so. Also man hat gesehen, dass so voll viel, wie du schon sagst, Herzblut und voll viel Gedanken hinter Cuts, das Intro, dann diesen Badezimmer, da kommt von hier auf einmal eine Karte reingesegelt, dann ist man auf einmal da. Also alles ist so voll strukturiert und voll durchdacht und dann ist dann wirklich so, hallo, ich bin, das steht hier nochmal, Ricarda. Genau, heute.
Ja, das gehört alles dazu. Einfach anfangen irgendwann. Aber das war auf jeden Fall, das war auch die erste Folge, die haben wir in Charlottenburg gedreht und es ist so viel schiefgegangen, dass man halt damit auch umgehen musste. Und ich glaube, in dem Café, in dem wir waren, war nebenan noch so Betrieb. Es war viel zu laut. Wir mussten am Ton hinterher noch alles regulieren und irgendwie hinbekommen. Und da sind so viele Sachen zusammengekommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Und dann ist man am Anfang aufgeregt. Da am Anfang waren auch so drei Freunde von mir noch mit dabei, weil ich emotional Support brauchte. Oh, also, könnt ihr bitte einfach da sein?
So süß, ey.
Ja.
Aber wenn das jetzt, guck mal, automatisch, wenn ich hier sitze, ist so, ich muss das hier irgendwie leiten, aber wir sind ja quasi gerade bei dir im Podcast und du hast jetzt ja gar nicht vorbereitet. Wie würdest du denn jetzt mit mir als Gast umgehen oder freestylen? Wie würdest du ein Gespräch anfangen? Weil du hast ja so ein bisschen was hast du dir angeguckt, ne?
Ja. So, ich weiß, dass du aus Bilk kommst.
Aus Bilk?
Ja.
Düsseldorf-Bilk.
Mhm. Da wohnt meine Schwester.
Als ob.
Ja, die studiert da. Die ist nämlich jetzt nach Bilk gezogen. Aber ich glaube Unterbilk. Was ist nochmal das Schönere? Oberbilk oder Unterbilk?
Unterbilk.
Ja, ich glaube, da wohnt sie.
Am Hafen, ja.
Ja.
Das ist wunderschön.
Genau, da ist sie jetzt hingezogen. Und ich komme ja ursprünglich aus Duisburg.
Ach, Quatsch.
Ja.
Okay.
Da warst du auch schon mal, ne?
Ja, klar.
Ja, habe ich auch gesehen. Genau. Und da würde ich dich mal fragen, was hat dich nach Berlin verschlagen?
Also mich hat nach Berlin verschlagen der große Traum oder einfach der Gedanke, in Berlin Comedy zu probieren. Also man ist irgendwann, man hat so gelebt, irgendwann war man 30 und war so, ey, okay, was mache ich denn jetzt?
Mhm.
Und dann war so Comedy, der erste Gedanke, frag mich nicht warum, dann beim Coach Comedy Club beworben in Berlin, eine E-Mail geschrieben, durch Zufall noch jemanden kennengelernt, dessen Vater eine Wohnung hier hat, also hat sich alles irgendwie so gefügt.
Und hast du vorher mit Comedy was am Hut gehabt?
Null, ich war nur Fan.
Und dann dachtest du, ich kann das auch?
Nee, gar nicht, ich dachte mir nur so, ich will es mal probieren, ich will gerne wissen, wie das ist.
So,
also wenn ich bin noch ehrlich, wenn das erste Feedback, also wenn der erste Auftritt nicht geklappt hätte, hätte ich bin ich 100% überzeugt, hätte ich niemals nochmal probiert.
Aber ist es nicht, so tief bin ich nicht in der Recherche drin, aber ist es nicht am Anfang so, dass man sowieso nicht 100% gutes Feedback bekommt? Also gerade bei so Newcomern, die Auftritte haben, oder wurdest du direkt überrollt mit positivem Feedback?
Ich bin ja ein bisschen anders reingestartet. Also normal, heutzutage startet man ja bei so Open Mics, ne, so 7, 8 Leute im Line-Up, 15 Leute im Publikum. Der eine bombt, also verkackt auf der Bühne, der eine ist ganz gut, aber das war halt damals direkt der Quatsch Comedy Club, Talentschmiede. So 6 Minuten, 300 Leute im Friedrichstadtpalast da in dieser Location. Und es hat einfach alles funktioniert und ich bin da mit wehenden Fahnen einfach so durchmarschiert. Deswegen, also das war, ich habe also nur positives Feedback.
Und von da aus ging es wie weiter?
Bis ins Jahresfinale, dann vom dem Jahresfinale da zu Nightwash ins Finale.
Ah, das Nightwash kenne ich auch noch.
Ja, das heißt, die ersten 6 Auftritte waren halt alles so High-Profile-Auftritte. Und ich wusste gar nicht, dass das nicht Comedy ist, dass das einfach so das Endlevel ist eigentlich. Genau, das ist, war so ein bisschen anderer Einstieg auch.
Mhm. Vorher habe ich gesehen, hast du auf Mallorca gearbeitet, als Kellner.
Ja.
Und das hast
so schön.
Ich habe nämlich dieses Interview vorhin kurz reingesappt mit hiphop.de.
Ja.
Da habt ihr auch drüber geredet, dass du vorher dein Geld verzockt hast.
Ja.
Erklär mal kurz, wie kommt man da hin? Also wie entwickelt sich eine Spielsucht?
Ich glaube, man ist entweder anfällig dafür oder nicht. Okay. Also ich glaube, man kann auch, ich bin auch der Meinung, man kann mit jedem Menschen so einen Test machen. Also wenn ich jetzt zu dir sage, ich habe jetzt hier eine Münze in einer Hand, 50 Euro. Wenn du richtig hast, 100. Wenn nicht, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, auf gar keinen Fall, das sind 50 Euro, siehst du. Und ich würde sagen, ich kann das jetzt verdoppeln, so einfach. Genau, entweder tickst du so oder so.
Yeah.
Und dann fängst du an und dann bist du, geht das innerhalb von Wochen oder Monaten, bist du im tiefsten Sumpf drin.
Kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, als du das erste Mal so richtig gespielt hast?
Ja, ja, voll. Ich weiß es noch ganz genau, weil das war Februar 2006.
Wie alt warst du da?
23. Und da war so ein Champions-League-Spiel und ich bin dann, ein Kollege meinte, ich will nach dem Training noch so einen Tippschein machen im Wettbüro und da war ich mit dem da. Da meinte ich so, wie mache ich das jetzt hier? Meinte er, wenn du denkst, dass die gewinnen, machst du hier ein Kreuz und dann setzt du Geld, dann rechnest du das. Und ich liebe Rechnen, Mathe, Prozente und so. Ich so, okay, wenn ich jetzt 10 Euro setze, dann kommen noch 120 raus. Okay, hab so einen Schein gemacht. War bei meiner Mutter abends Fußball gucken, weil wir immer zusammen Fußball geguckt haben. Und da hat der Torwart Tim Wiese damals so einen Fehler gemacht und dadurch ist der Schein reingesegelt. Und ich zu meiner Mutter so, ich habe einfach 120 Euro gewonnen. Meine Mutter war so, ja. Und ey, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ne? Weil dann, das ist ja dasselbe, was sie dann ja im Endeffekt auch so, keine Ahnung, zum Breakdown gebracht hat, dass ihr Sohn einfach spielsüchtig wurde. Aber damals wusste man nicht genau, was so die Folgen sind. Hast du damit auch mal Berührungspunkte gehabt? In irgendeiner Form? Durch Kollegen oder selber nicht? Aber kennst du Leute, die ins Casino gehen oder?
Ich kenne Leute, die, von denen ich weiß, dass sie mal im Casino waren, aber sind auch eher Bekannte. Also okay. So tief drin bin ich nicht
und
kann mir das auch nicht so. Ich habe ein Auslandssemester mal gemacht in Argentinien und da waren wir bei Pferderennen und da haben wir auf Pferde gesetzt.
Ja.
Aber das habe ich einmal gemacht und dann dachte ich so, ja,
jetzt verloren bist du so, ja, mach ich nicht nochmal.
Nee.
Ja, ja.
Ja. Aber was ich krass finde, du meintest vorhin, dass du sehr Interesse an Mathe hast und so Zusammenhänge. Dann finde ich es krass, diesen Kontrast zu, weil also so Spielen hat ja relativ wenig mit Mathe zu tun und mehr mit, also klar mit Wahrscheinlichkeit, aber wenn du weißt, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass man, also dass du das dann quasi so nicht voneinander dann trennst in dem Moment.
Ja, aber das macht es ja nicht besser. Also nur weil ich weiß, dass es jetzt die Gewinnchance bei 20% ist, denke ich mir so, warum soll ich, also habe ich jetzt nicht die 20%, da kann ich doch einer von denen sein. So, also zum Beispiel Lotto würde ich zum Beispiel nicht spielen.
Mhm.
Das ist für mich geisteskrank. aber eine halbe Million verzocken über 10 Jahre auf Sportwetten, das macht für mich Sinn.
Ja.
Deswegen, da setzt die Logik,
eine halbe Million.
Ja, insgesamt auf jeden Fall.
Das ist
insane. Ja, es ist brutal, ja.
Und wann hast du erkannt, dass du ein Problem hast? Und wann hast du dich damit auseinandergesetzt? Nee, wann hast du erkannt, dass du ein Problem hast?
Boah, wann habe ich denn das erkannt?
Weil man ist ja wahrscheinlich wie in so einem Rausch.
Man ist voll im Rausch, genau. Das, ich glaube, habe ich wahrscheinlich dann erkannt, als ich mit meiner Miete ins Casino gefahren bin und dann irgendwann keinen Strom mehr hatte.
Ah, krass.
Da habe ich das, glaube ich. Da war es dann so, ja, okay.
Ohne Strom ist nicht so geil.
Ja, es ist existenziell.
Ja.
So. Aber nicht mal, das war nicht mal so nach dem Motto, ich habe keinen Strom, wow, jetzt muss ich einen Cut machen, sondern so, wie kommt man denn eigentlich ohne Strom zurecht?
Oh, Scheiße.
Ah, okay, Kerzen kaufen, es ist ja gerade kalt draußen, da kann ich meinen Joghurt auf den Balkon stellen, der bleibt immer noch kalt, so arrangieren.
Mhm.
Nicht was ändern, sondern einfach mit den Begebenheiten klarkommen. Das Komplett, es macht keinen Sinn.
Und wann hast du was geändert?
Wann habe ich was geändert? Als ich aus der Wohnung geflogen bin. Da haben die Eltern von meinem besten Freund mich aufgenommen. Ich habe dann da in seinem alten Kinderzimmer gewohnt für ein halbes Jahr. Und das war dann so richtig peinlich. Da hat man sich richtig geschämt. Also meine Mutter, ging es gesundheitlich nicht gut, auch unter anderem deswegen. Ich bin da bei den Eltern von meinem besten Freund in seinem alten Kinderzimmer. Das macht schon was.
Ja, ist schon ein Downgrade. Vor allem, wenn man ja schon dann erwachsen ist und sich so denkt.
Ja, ich mit 23, wie alt bist du?
27.
Ja, man ist mit 23 so nicht erwachsen.
Ja, ja,
ja.
Aber das war dann ja später. Du hast ja wahrscheinlich
ein paar Jahre. Ja, ich glaube mit 24. Nee, es ging super schnell.
Es ging nur ein Jahr.
Ja, das Geld ist sofort. Strom, ein Jahr hat es gedauert.
Okay, insane. Und hast du dann, macht man dann sowas wie eine Recovery? Also lässt man sich helfen von professionellen Menschen? Hast du nicht gemacht?
Sollte man machen. Ich habe dann einfach, die Eltern haben sich gekümmert von ihm, wir haben dann die Briefe aufgemacht, Statistiken erstellt, also Statistiken aufgelistet, was ich wem schulde, wo ich arbeiten kann, Ratenvereinbarung, das war so ein System dann wieder drin. Und dann, hat es ein halbes Jahr gedauert, dann habe ich wieder alleine in eine Wohnung und dann wurde es eigentlich noch schlimmer, weil dann bin ich wirklich zum klassischen Mietnomaden geworden.
Ah ja?
Also wirklich bin in eine Wohnung gezogen, wieder angefangen zu spielen, weil es war direkt ein Tippbüro vor der Haustür. Ich so, das kann doch nicht wahr sein.
Fuck, okay.
Rückfällig geworden aus der Hölle, dreiviertel Jahr da gewohnt, halbes Jahr da gewohnt, 3 Monate da gewohnt, 4 Monate da gewohnt.
Scheiße.
Ja. Und dann kam Mallorca und das war die Rettung.
Ah, das kam danach, okay. Ja. Und dann wahrscheinlich so räumlicher Abstand auch zu allem.
Räumlicher Abstand, du kannst keine Briefe bekommen, du verdienst gutes Geld. Ich weiß auch genau, weil ich bin so ein Neurodermitis anfällig. Das heißt, wenn ich Stress habe, man sieht es an der Haut. Mhm. Ne? Und zu der Zeit, also ich habe es ja dann erst auf Mallorca gemerkt, ich bin dann so das erste Mal in der Sonne ins Meer gegangen und es hat am ganzen Körper so gebrutzelt.
Oh.
Weil ich hatte überall, wenn du Stress hast, kratzt du ja.
Ja, ja.
Und ich hatte wirklich überall so gebrutzelt und gebrannt. Da hat man so gemerkt, oh okay, da ist wirklich was im Argen.
Da hat was geschlummert im Körper.
Ja. Aber wenn man sowas hört, hört sich das an wie aus einer Parallelwelt so?
Nee, ich finde, das sind Sachen, mit denen ich jetzt vielleicht keine Berührungspunkte hatte, aber das ist ja auch ein bisschen einfach dem Zufall überlassen, ob ich damit einen Berührungspunkt habe oder nicht. Wie du vorhin meintest, du sagst ja nicht so, ja okay, ich gehe jetzt ins Spielbüro und spiele so für ein Jahr lang durch und verspiele alles.
Ja.
Ich glaube, das sind sehr viele Faktoren, die man gar nicht unbedingt beeinflussen kann und dass so eine Sucht, ähnlich wie andere Süchte, die entstehen ja aus spontanen Situationen, in der Situation, in der du nicht mal damit rechnest, dass daraus vielleicht was Schreckliches entstehen kann oder was entstehen kann, was dich dein Leben lang irgendwo belastet oder zumindest sowas hinterlässt, was du immer irgendwie in dir drin trägst.
Ja, voll. Aber hast du mal so, warst du mal so, jetzt nicht am Scheideweg oder so, aber wo du jetzt im Nachhinein, wo du denkst so, okay, da hätte es auch in die Richtung gehen können oder da war ich mal kurz davor oder die Person hätte mir nicht gut getan oder vielleicht hast du ja selber irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwas konsumiert oder hast mal irgendwelche Moves gemacht, wo du hinterher denkst, hey Carla, was war denn da los?
Boah.
Oder bist du mal so ganz glatt durchgesegelt, weil du kommst aus Duisburg, das kann eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein.
Aus dem Ghetto. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, so einen tiefen Moment hatte ich nicht. Ich hatte mal früher auf jeden Fall ein sehr gestörtes Essverhalten, was auch, glaube ich, was sich auch so mit der Zeit entwickelt und auch sehr daran geknüpft ist, wenn ich so mit Freundinnen darüber rede, wie wir aufgewachsen sind und die Sendungen, die man geguckt hat und das Körperbild, was einem vermittelt wurde, dann wie sich das so in der Schule entwickelt hat damals. Auf einmal, ich glaube, ich 80% der Leute in meiner Klasse, in meiner Stufe hatten auf jeden Fall auch ein gestörtes Essverhalten.
Wegen Jeremy Sex Top Model, oder?
Auch, ja.
Das ist so krass. Kennst du die Elena?
Bitte?
Elena, kennst du die?
Ja.
Die war letztes Mal hier vor so zwei, drei Wochen und die hat auch davon berichtet, aber von der anderen Seite.
Mhm.
Also, dass sie natürlich damals anders aussah, aber dass sie hat ja den Einfluss quasi auf euch gehabt oder die Produktion, sagen wir mal, die Models konnten ja nichts dafür.
Ja, ja.
Aber das ist voll interessant, weil das ist für mich zum Beispiel absurd.
Ja, ja. Ja, das ist aber auch, glaube ich, auch nochmal ein krasser Unterschied, weil Frauen das sowieso sehr früh eingeprägt wird, dass du dir irgendwo Gedanken machst über deinen Körper, weil der immer ungefragt irgendwo kommentiert wird, in der Jugend. Das passiert und das merkt, also ich rückblickend habe das in der Situation auch gar nicht richtig wahrgenommen. Aber rückblickend kann ich es viel besser einordnen, warum einige Dinge dazu geführt haben, dass ich ein gestörtes Essverhalten hatte.
Ja.
Und das suchst du dir ja auch nicht aus, sondern du hast irgendwo dann einfach ein Umfeld und kannst es ja auch nicht einfach ablegen, beziehungsweise merkst gar nicht, dass du ein Problem hast mit Essen. Meine Mama war früher, dann habe ich zu Hause gewohnt und war irgendwie kurz vorm Studium und die hat dann mir auch gesagt, dass sie sich Sorgen macht, weil das Verhalten einfach gegenüber Essen, ich habe immer, wenn du dann in einer Familie wohnst und du hast immer zusammen gefrühstückt, das war immer voll schön zu Hause, wir haben immer sonntags zusammen gefrühstückt, wir haben irgendwie so gemeinsam Essen zelebriert, ja, aufgetischt, so, es war was Gesellschaftliches und dann merkst du natürlich relativ schnell, wenn deine Tochter da nicht mehr mitmacht oder immer gestresst ist, immer daneben steht, sagt, ey, können wir weniger Öl nehmen oder was auch immer. Ja. Und sie hat es dann auch irgendwann angesprochen und ich habe da letztens mit einer Freundin drüber geredet, dass das wegging, war bei mir tatsächlich auch so ein bisschen räumlicher Abstand. Also so, ich bin dann aus Duisburg weggezogen, habe studiert und war in einem ganz anderen Umfeld und auch habe in einer WG gewohnt. Da war wieder ein ganz anderes Zusammenleben und dann ich persönlich habe einfach vergessen, dass ich ein gestörtes Essverhalten hatte, weil ich ganz viele neue Eindrücke hatte, hatte einen ganz neuen Alltag, andere Freunde, anderes Umfeld. Und dann hat sich das so Stück für Stück einfach abgelegt.
Aber wie hat sich das denn geäußert oder wie alt warst du? Mehrere Fragen auf einmal, selber schuld.
Kein Problem.
Und war das so in der Schule, hat man das mit den anderen Schülerinnen geteilt oder wussten alle so nach dem Motto, alle wussten, was die anderen machen? Oder hat man dann auch so geredet nach dem Motto, was machst du? Wie?
Es war mehr so dieses durch die Blume. So bei mir in der Stufe war es so, dass dann immer kommentiert wurde, boah, ja, hast du gesehen, wie dünn ihre Beine geworden sind und so. Und
das ist aber was Gutes, ne? Sollte das sein?
Ja, das war total bewundernswert, das war total krass. Sie sieht so total...
So mit 13, 14 oder wie?
Ja, so 13, 14, 15. Und früher, also heute ist es ja zum Beispiel mit GNTM gar nicht mehr so krass, es ist ja so viel diverser geworden. Aber früher, ich habe mir auch letztens, es gibt so eine Doku auf Netflix auch von America's Next Topmodel Backstage, also was da hinter den Kulissen passiert ist. Und meine Mama wollte mir eigentlich früher auch immer verbieten, Germany's Next Topmodel zu gucken. Aber da wurde ja teilweise kommentiert, da wurden die Models abgemessen, denen wurde gesagt, ja, ich habe dich letzte Woche eine Pommes fressen sehen, mit Mayo spinnst du so, kein Wunder, dass du keine Jobs bekommst. Und da denkt man sich natürlich als kleines Mädchen auch irgendwann, da wo du dich gerade entwickelst, weißt du, wo dein Körper sich eh verändert, weil du älter wirst, weil du in der Pubertät bist und so. Und du dich eh so hormonell einfach schon komisch fühlst, diese Eindrücke zu bekommen, hinterlässt natürlich irgendwo Spuren. Und dann in so einem Umfeld, das auch noch alle möglichen Körper kommentiert, passiert es irgendwie.
Ja, aber und allein der Fakt, also ich bin ja so ein, jetzt klar, Spielsucht, pipapo, Emotionen, aber theoretisch eigentlich so ein Logiker. Also ich würde mir da eigentlich denken, natürlich ist es kann auch keinen Vorwurf machen, aber theoretisch müsste man sich ja denken, ja, die suchen da ein Topmodel. Und Topmodels sind ja Haut und Knochen. Das hat ja nichts mit mir zu tun.
Naja.
Aber so schön, gewinnen, Preise und Glamour und so, da denkt man so, okay, das ist das Idealbild, ne?
Ja.
Abgeschottet von dem, was man eigentlich, man ist ja eine 13-jährige Schülerin, was hat man denn mit Mailand zu tun?
Ja, aber das in deinem Kopf hast du dann irgendwann so einen Traum, weil in der Serie oder nicht nur in der Serie, auch allein im Fernsehen, wenn, weiß ich nicht, auf allen möglichen Sendern werden Frauen immer irgendwo kommentiert, wird ein Idealbild dargestellt und als 13-jähriges Ich bin ich so, wow, oh mein Gott, vielleicht irgendwann bin ich dann auch ein Model, obwohl ich niemals ein Model werden wollte, weißt du? Es war nie mein Traum, aber trotzdem wird es so vermittelt, dass das Nonplusultra ist. Und dann, wenn du halt in so einer Gedankenspirale bist, dann kommst du ja auch erstmal nicht raus.
Ja, das ist wirklich krass, wie unterschiedlich Männer und Frauen oder Jungs und Mädels ticken. Hm. Weil ich habe ja auch, also ich bin groß geworden mit Wrestling, Fußball, Baywatch. Nummer drei zu freestylen, wo ich andere Männer sehe, wo ich denke, wow, Alter, wie gut sehen die aus, was haben die für Körper, was können die alles? Nie im Leben wäre ich drauf gekommen nach dem Motto, ja, das muss ich jetzt auch so. Ja, das sind halt die.
Ja.
So, ja, geil.
Ja,
so ich mach ja mein
Rock.
Ding.
Ja, 100%. Aber das ist irgendwie so, man hat sich auch immer so getroffen, die Serien geguckt, jede Frauenzeitschrift hat super skinny, noch 6 Wochen bis Sommer, der 6-Wochen-Plan, die super Low-Carb-Rezepte, bla bla bla. Wenn das alles immer auf dich einprasselt, dann denkst du ja irgendwann drüber nach, muss ich das jetzt auch machen?
Ja,
irgendwie schon, wenn ich so aussehen will wie die. Und dann denkst du ja auch nicht weiter als so 14-jähriges Ich.
Nee, natürlich nicht. Aber dann ist eigentlich, also, guck mal, als Außenstehender, sag ich mal so, was jetzt diese Welt angeht, sieht man ja so, keine Ahnung, irgendeine Misswahl gewinnt ein halber Mann. Irgendeine Misswahl gewinnt jemand mit 80 Kilo. Und man denkt sich so, was hat das mit einer Misswahl zu tun? Aber das ist ja einfach nur die Gegenwelle. Ne? Und das ist ja vollkommen gesund fürs Gleichgewicht, dass man erstmal hat man diesen extremen Typ, wo die wirklich kurz vorm Break, vom Kollaps sind, so halb krank über den Laufsteg stachseln, wo Knochen rausgucken. Und jetzt hast du halt, keine Ahnung, wenn es so rebellische Frauen, was sie auch manchmal machen, ist so einfach Beinhaare wachsen lassen, Achselhaare, Kilos drauf, trotzdem in Unterwäsche, irgendwas essen, gib ihm. So die Gegenbewegung. Das ist eigentlich voll das gesunde Gleichgewicht. Aber für die Leute, die natürlich das so damals so programmiert wurde, das sind ja Männer und Frauen, die denken sich jetzt so, was ist das denn? Das ist doch nicht schön. Aber viele verstehen, glaube ich, nicht, dass es einfach nur so eine ganz gesunde, extreme Gegenbewegung ist, dass sich das irgendwann mal wieder einpendelt. Und ich glaube, oder glaubst du, weil du bist ja selber eine Frau, glaubst du, dass die Mädels jetzt, die in deinem dem Alter sind, wo du damals warst, dass sie ein gesünderes Bild haben?
Ich glaube, ich kann das gar nicht beantworten, weil dazu müsste man sich wahrscheinlich irgendwelche Statistiken angucken. Aber ich glaube, einmal noch kurz zu dieser Gegenbewegung, dass es voll gut ist für die Öffentlichkeit, aber gleichzeitig hat man ja in der Öffentlichkeit, wie über Frauen berichtet wird, wird es halt immer wieder trotzdem einfach nur auf den Körper reduziert, in der öffentlichen Wahrnehmung. Und bei Männern geht es immer um eher so Sachen wie Erfolg über das, was sie machen in ihrem Privatleben und so und so und so und so. Aber in den ganzen Klatschzeitschriften, die und die hat 5 Kilo zugenommen, was ist passiert? Wenn erfolgreiche Frauen werden so viel schneller auch in den Medien zerrissen als irgendwelche Rapper, die irgendwas machen. Ja. Allein so Shirin David, wie die in den Medien auseinandergenommen wird.
Ja, aber die ist aber auch ein paar Mal ins Fettnäpfchen rein. Ne?
Ja, aber wie viele Deutschrapper haben das auch gemacht? Und da gibt es keinen einzigen Artikel zu. Die haben sich auch beschissen geäußert. Die haben sich auf Konzerten falsch verhalten. Die haben nicht irgendwelche Männer rausgeworfen auf Konzerten. Und jetzt an dem Beispiel geht es halt, ich glaube, so die Aufruhr ist immer eher, weil es eine erfolgreiche Frau ist, was in dem System schwieriger ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, als bei einem Mann, weißt du? Weil viel mehr toleriert wird.
Ja, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, aber ich würde jetzt einmal, mein Gedanke ist so, vielleicht die Spanne zwischen dem, was man für ein Bild von der Person hat und wie sie sich dann verhält. Also du hast jetzt zum Beispiel Shirin David, war eine YouTuberin, dann hat die angefangen zu rappen, wo eh schon alle so sind, YouTuber, die rappen, ist Frau, Mann, egal. Ey, und dann macht die das voll gut und ist dieses Hochglanzprodukt und die Songs ballern und das ist ein unfassbares Produkt und die Sachen sind krass, ob du willst oder nicht, die Sachen waren krass so. Und dann macht die aber halt so Sachen wie diese, keine Ahnung, mit den Autos oder irgendwas mit Tieren, hast du nicht gesehen, so wo du irgendwas sagst und dann aber das Gegenteil machst. Und bei Männern ist halt so, die Rapper kommen und sagen, Koks, Bitches, Party. Und dann kommt raus, ja, die machen wirklich Koks, Bitches, Party oder labern wie die Neandertaler. Ja, das haben die auch vorher proklamiert. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an dem Bild, was Leute haben und das, was die Personen dann wirklich machen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. So ein bisschen dieses Finn-Kliman-Phänomen von damals. Weißt du? Scheiße Beispiel jetzt erklären. Nee, aber der hatte doch diesen Maskenskandal damals bei Böhmermann. Er hat sich doch immer so als sehr nachhaltiger Dude in der Öffentlichkeit positioniert und hatte dann so Nachrichten, die geleakt wurden und irgendwie mit den Corona-Masken da den Skandal und es war alles nicht so cool und es war halt einfach so diese Kontroverse zwischen wer er, also tut, wie er tut zu sein in der Öffentlichkeit und dem, was er gemacht hat hinter den Kulissen so. Ich glaube aber trotzdem, um noch kurz darauf zurückzukommen, dass das trotzdem immer mit so einem Auge betrachtet wird in der Öffentlichkeit, was einfach so ein bisschen mehr aufgeladener ist, weil auch die Rapper, so selbst wenn die sich positionieren und so über alles Mögliche reden, über Drogen, über dass sie Frauen degradieren in ihren Texten, über was auch immer, das macht es ja nicht okayer, dass sie es machen, weißt du?
Nee, und aber dafür, es macht es weniger überraschend.
Ja.
Aber was denkst du denn, wer guckt denn auf erfolgreiche Frauen und denkt sich so, nee, das ist eine Frau, das will ich nicht.
Oh, die Medien, ganz viel. Also so, es gibt ja super viele Artikel, in denen einfach so Kritik, also du kannst es nicht mehr Kritik nennen, sondern es wird dann wieder auf den Körper gegangen, auf die Außenwahrnehmung, auf das, was die Person postet, und einfach, wie das in den Medien transportiert wird, weißt du?
Ja.
Ja, aber ich habe vorhin noch eine Sache gehabt, und zwar zu dem, was du meintest, mit wie die Generation jetzt so ihren Körper und alles sieht. Ich weiß nicht, wie das ist, wie das anders ist, aber bei mir war zum Beispiel eine Sache, die ich aus dieser ganzen Essensverhaltenssache gelernt habe, war, ich habe eine jüngere Schwester und sie ist 6 Jahre jünger, und ich war so, ich will, dass die niemals irgendein Problem mit Essen bekommt. Ja. Und ich habe alles dafür gegeben und es ist sehr gut gelaufen.
Okay, top. Die ist jetzt 21.
Ja, genau.
Steht voll im Saft.
Ja.
Hat keine Issues.
Und alle, und es ist ja auch viel früher so passiert, so dieses, so, dass in deinem Umfeld einfach so, seien es irgendwelche Freunde von Eltern oder irgendwelche Eltern von Freundinnen, irgendwas kommentiert haben. Und jedes Mal, wenn das irgendwo passiert ist, habe ich einfach gesagt, dass sie ihre Fresse halten sollen.
Okay, ja, ist schützend davor gestellt.
Ja.
Ja, ist ja gut so.
Ja, ja.
Scheiße, jetzt fällt mir auf, ich mache ja auch wirklich, so einen Großteil meiner, wie soll man es jetzt sagen, beim Battle Rap oder sonst, wenn ich irgendwie Kommentare oder Videos mache, ist ja alles super oberflächlich, und da werden Leute auch einfach nur, aber halt Männer und Frauen gleich. Also ich hab mehr über Männeroptik gelästert als über Frauenoptik, einfach weil mehr Männer da sind in dem Bereich, wo ich irgendwas mache.
Ich habe mir ja vorher ein bisschen Battle Rap angeguckt. Ich bin ganz neu in dem Thema, also reingesappt. Das ist ja auch interessant, ne? Was ihr da. Also ich habe mich gefragt, wie ist die Audience von so den Auftritten, die ihr habt? Sind es hauptsächlich Männer?
Soll ich was sagen? Also das, was du denkst, was es ist, war es vor Corona. Also 2018, 19 war die Audience genauso, wie du denkst, dass die war. Und jetzt ist es einfach, es hat sich so krass geändert, das ist crazy, wer jetzt wirklich da steht.
Ja, ja, weil ich habe auch gesehen, dass so Front Row ein paar Girls waren und so, und ich hatte vorher mit dem Thema noch nichts zu tun und habe mir es so angeguckt und war so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Das ist auch super, ich stelle mir das auch super absurd vor, also wenn du hast das noch nie gesehen, und dann kommt natürlich auch, was für ein Battle du guckst oder wo er stattfindet. Aber wenn du jetzt so, keine Ahnung, irgendein Battle siehst, und ich bin jetzt zum Beispiel dabei, das heißt, es fallen ja auch fiese Sachen, weil ich bin halt so. Ne? Und dann wird auch mal unter die Gürtellinie gegangen oder den Gegner wirklich so versucht zu treffen mit ekelhaften Lines. Und du hast aber in der ersten Reihe, das sind ganz liebe Mädels, die da stehen. Ne? Aber die wissen halt, was für einen Sport die gucken. So, die gehen dahin, weil die Bock haben zu sehen, wie sich zwei Leute verbal mit irgendwelchen Tricks oder Beleidigungen, Punchlines, Mindgames oder, keine Ahnung, hochgestochener Sprache. Also es gibt ja ganz viele Arten und Weisen, wie du Battle Rap machen kannst. Und die stehen einfach da, weil die diesen Sport lieben. Und diese drei, vier, die da vorne standen, die waren auch alle schon separat auf meinen Comedy-Shows so dabei. Das heißt, den Humor feiern die auch. Und der ist ja noch mal gottloser als das, was ich auf einer Battle Rap-Bühne mache. Und die Crowd ist mittlerweile sehr, sehr lieb, sehr, sehr divers und sehr, sehr gemischt. Also es waren früher wirklich, da waren vielleicht 3% Frauen, die waren alle in der ersten Reihe, aber alle so mit Ausschnitt, Schminke und so. Einen von den Rappern klären wir uns. Und jetzt stehen die da vorne wirklich mit pinken Haaren, keine Ahnung, Pullovern, Karo, also durchmischt. So, und das Publikum sind, also früher, hättest du einen Typ gesehen, mit lackierten Fingernägeln, langen lila Haaren und einem Kleid. Mhm. Da laufen jetzt 2, 3 von rum. Und das ist vollkommen fein. Mhm. So, also es hat sich insofern schon hart verändert auf jeden Fall.
Gibt's Regeln?
Ja, es gibt klare Regeln nach dem Motto, unter Battle-Rappern nicht anfassen. So, das ist eigentlich die einzige Regel, die es gibt, nicht dazwischen labern. Und sonst gibt es so ungeschriebene Gesetze, so die N-Bombe nicht droppen, so blatant Racism, so wo man nicht mehr weiß, ist es eine Punchline oder ist er jetzt wirklich ein Rassist, oder Homophobie. Also sind Leute schon mit Stille oder mit Buß abgestraft worden, wenn man nicht mehr wusste, ist das eine Punchline oder ist das vielleicht deine Meinung? Es gibt so ein paar ungeschriebene Gesetze auf jeden Fall.
Weil sonst ist ja auch sehr viel erlaubt, also sehr viel.
Ja, alles erlaubt.
Alles erlaubt.
Ja.
Das
macht's ja so spannend.
Ja. Was denkt man sich, wenn der andere gerade seinen Moment hat? Weil es geht ja auch dann so 5, 6, 7 Minuten.
Wenn du Pech hast, ja.
Und dann stehst du da ja so. Und ich habe mir das angeguckt und ich dachte so, hört man dann richtig zu und versucht dann auch noch sowas zu ändern? Oder ist man so, einfach in seiner Zone und will gleich selbst abliefern.
Also ändern kann man gar nichts mehr. Du kannst nur zuhören und wenn bei dem irgendwas scheppert, wenn er irgendwas Krasses sagt, denkst du, ich habe ja meinen Text sowieso, ich kann nichts mehr ändern, aber ich kann noch was freestylen zu dem, was der gesagt hat. Also wenn der jetzt irgendwas Krasses sagt, wo die Leute so, wow, sind, ich denke, mir fällt irgendwas ein, wo ich das so, wo ich das irgendwie so abschwächen kann oder umdrehen kann, dann freestyle ich das am Anfang von der Runde und muss dann halt meinen geschriebenen Part bringen, aber also es ist bei vielen unterschiedlich. Also ich kenne ein paar Leute, die hören gar nicht zu. Mhm. Ich höre zu, aber es und ich nehme wahr, ob da jetzt was gut ankommt oder nicht, aber es trifft mich nicht. Weil ich gehe mit mir selber so hart ins Gericht und ich habe ja mehr Infos als meine Gegner. Das heißt, also meine Mutter, mein bester Freund, meine Ex-Frau, das sind die einzigen, die mir wirklich was sagen könnten auf der Bühne, wo ich so wäre. Okay, aber der Rest, das passt schon. Also, das sind geile Lines, muss man dann auch zugeben. Oder wenn man mal verliert, ist auch fein. Aber das höre ich voll oft Leute sagen, dass sie sich denken so, niemals würde ich mich da hinstellen. Und dann sagt da jemand, 3 Minuten holt bei mir die Toten raus. Nee. So.
Ja, ich glaube, ich könnte das nicht irgendwie. Ja,
das ist auch absurd. Deswegen einfach auch nicht machen.
Ja. Nee, hatte ich nicht vor. Aber wie, also hattest du schon mal sowas, was du richtig hart verkackt hast auf der Bühne?
Ja. Ich bin schon wirklich 1000 Tode gestorben auf jeden Fall, ja. Also ich stehe da, 800 Leute und dann ist es mucksmäuschenstill und ich finde meinen Text nicht mehr. Und das war eine halbe Minute, Minute und es fühlt sich an wie eine halbe Stunde.
Ja.
Das ist das schlimmste Gefühl der Welt. Weil 800 gucken so und ein paar Leute sind so, dann hörst du so Gemurmel, der kriegt ja nicht mehr hin, was ist das für eine Scheiße. Und dann denkst du, und wie willst du, mir wird jetzt schon warm beim Gedanken daran. Also es gibt nichts Schlimmeres als das. Also es ist das Allerschlimmste, was die, oder du, das ist nicht ganz so schlimm, aber du machst dir zu Hause Gedanken, bist so voll kreativ, denkst du so, der Part wird jetzt alles zerficken. Dann bringst du ihn auf der Bühne und merkst so, kommt überhaupt nicht.
Scheiße.
Ja, und dann stehst du da wie so ein Idiot.
Ja.
So, also von dem besten Auftritt, dem besten Abend bis hin zum, ich stehe da wie der größte Loser, ist eine krasse Spanne. Aber das ist der Sport. Ist ja es ist halt wirklich wie Boxen, nur mit Worten halt. Entweder haust du jemanden K.O. oder du gehst halt vor den Augen der Welt K.O. und das eine ist übelst peinlich, beim anderen bist du der größte Held. Das Risiko auf jeden Fall.
Ja, lernt man wahrscheinlich mit der Zeit. Mit der Zeit.
Ja, oder du bist halt auch einfach so.
Ja.
Manche Leute sind ja, bist du risikofreudig?
Ja, total.
Wirklich?
Ja.
Hat sich voll ironisch angehört. Bist du wirklich?
Nein, wirklich, ja.
Okay.
Total.
Nimm mal ein Beispiel.
Boah. Mir fällt jetzt nicht sowas krass Risikomäßiges ein, aber ich würde zum Beispiel alles, was du mir an Abenteuer vorschlagen würdest, würde ich sofort sagen, mache ich.
Ja?
Ja.
Probierst du alles aus?
Ja, total gerne.
Jemand kommt jetzt und sagt, Ricarda, Skydiven.
Ja.
Sofort.
Ja.
Du überlegst, sofort. Wie, warum?
Keine Ahnung, mega Bock. Aber mir ist auch schon mal aufgefallen.
Hast du keine Angst?
Nee, aber mir ist auch schon mal aufgefallen, dass ich generell...
Können wir da erstmal nachhaken? Nee. Wie, du hast keine Angst?
Ja, bei sowas nicht. Ich habe Angst...
Aus dem Flugzeug zu springen?
Ja.
Wieder hast du keine Angst?
Ja, du springst ja mit jemandem.
Ja, als ob da noch nie was passiert ist. Da musst du erstmal Angst haben.
Naja, aber das sind professionell ausgebildete Leute, die werden das schon hinbekommen. Ich glaube, es ist gefährlicher, nachts in Berlin mit dem Auto zu fahren, wenn irgendwelche Druffis da mit auf der Straße
sind. Bungee-Jumping machst du auch.
Würde ich auch machen,
da springt keiner mit.
Ja.
Vertrauen hängt an einem Seil.
Ja.
Machst du.
Aber wurde ja auch geprüft.
Ja, ist ja ein Profiseil, klar.
Ja.
Das machst du.
Willst du nicht machen?
Für kein Geld der Welt.
Wirklich?
Nein, für kein Geld der Welt.
Oh, ich würde halt dafür bezahlen, das zu machen.
Ja, nee.
Ja.
Das ist keine Angst einfach.
Nee. Also bei solchen
bei
Sachen.
Bei sowas.
Nicht. Ja.
Ja, genau. Also bei mir ist es genau andersrum. Ich bin super ängstlich, aber wenn du sagst, vor 3000 Leuten auf die Bühne gehen, nichts leichter als das.
Ja, weil es glaube ich auch.
Aber eine Spinne anfassen geht nicht.
Ja, oh ja, bei so Insekten bin ich auch, also Spinne anfassen kann ich, aber kommt drauf an, also ich will jetzt auch nicht so ein crazy Insekt. Ich war mal in Kapstadt irgendwann und dann waren wir so auf der ländlichen Seite und dann hatten wir so richtig schön, das war so eine Scheune von der Airbnb-Vermieterin, die war mal Innenarchitektin und hat so eine Scheune richtig schön so eingerichtet und so, aber es war alles offen.
Ja.
Und dann haben wir gekocht, 2 Freunde und ich, und haben draußen gegessen. Und dann hat die Freundin von mir ihren Teller reingebracht, hat auf einmal geschrien und meinte, dass da halt ein riesengroßes Tier war. Also so ein Insekt. Und dann sind der Freund und ich da reingegangen und wir waren so, okay, wir haben die jetzt leider nicht gesehen, aber ich, weil das war ein Pärchen, mit dem ich da war, und ich war die Person, die hätte auf der Couch schlafen müssen.
Auf keinen Fall.
Und das Tier war unter dieser Couch.
Ja, geht nicht.
Und dann war ich so, das können wir jetzt nicht machen, nee, wir müssen das machen. Ja, und dann haben wir das Tier gefangen und es war eine, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, es war eine Art von Spinne, aber sah aus wie ein Skorpion und war so orange. Sah gefährlicher aus, als es
ja,
war.
Ja, dann bin ich keine Sekunde bin ich mehr in dieser Unterkunft.
Ja, doch, wir haben es dann raustransportiert und dann ging's. Aber bei sowas habe ich auch dann Angst, je nachdem, wie groß und gefährlich das Tier aussieht.
Okay, aber Höhen einfach nicht.
Höhen nicht, Höhen habe ich auch Spaß dran.
Was ist so, Du bist auf einer Party eingeladen und Leute sagen so, wow, alles stopp, wir haben die Ricarda hier, jetzt Karaoke.
Ja, safe.
Also wie schnell du antwortest.
Ich war letztens mit Spotify in Japan und dann, warst du schon mal in Japan?
Kannst du es erstmal nicht so sagen, als ob es was ganz Normales wäre, als ob Spotify eine Person wäre. Wir reden hier vom größten Streaming-Anbieter der Welt.
Das ist wichtig für die Storyline.
Du warst mit Spotify in Japan.
Ja, ich war, weil Bad Bunny hat ein Konzert gegeben. Da und ich war eingeladen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich da war. Ja.
Wie groß bist du bitte? Was soll das?
Nee, das hatte nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht genau, warum ich da war. Ich habe es aber nicht mehr in Frage gestellt, weil da waren nur Presseleute aus Lateinamerika. Also so GQ Mexico, Vogue, Elle. Und dann war ich so, okay. Weil die haben mich dann gefragt, and for which magazine do you work? Und dann war ich so, I'm an Influencer.
Haben die da vielleicht einen Fehler gemacht? Nee, zu deinen Gunsten?
Ich hoffe, die hören den Podcast nicht. Ich hoffe, denen fällt nichts auf. Ja. Nee, aber das war ganz toll und ganz besonders. Aber wir waren dann in einer Karaoke-Bar. Und ja. Warst du schon mal in Japan?
Nein.
Ich auch nicht vorher. Und da buchst du dir quasi einen Raum in einem Haus. Und dann kriegst du so Rasseln und so, wenn du den Raum buchst. Und gehst damit quasi da rein.
Okay.
Dann hatten wir noch so ein kleines Riesenrad mit so Schottgläsern. Und dann war vorne ein Mikro und so eine kleine Erhöhung, also wie so eine richtige Bühne. Und dann habe ich mit allen Leuten, die ich absolut nicht kannte, performt. Auch. Würde ich auch sofort machen.
Was ist dein Go-To-Song?
Da habe ich jetzt natürlich Bad Bunny performt. Bisschen.
Spanisch.
Ja.
Kannst
aber
du?
Bisschen noch. Okay. Bisschen veraltet, verrostet.
Mit Teleprompter noch, also mit Karaoke?
Ja, klar, okay. Klar. Und dann hauptsächlich Refrain und dann, wenn es halt schneller wird, bisschen schwierig. Aber dann habe ich One Direction, What Makes You Beautiful performt.
Was ist das nochmal? Kann er mal kurz an oder Melodie?
Ich kann doch nicht singen.
Ja, egal.
Okay, warte. Ich muss kurz überlegen.
Kennst du das?
The way that you flipped your hair gets me overwhelmed. Na, 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 smile at the ground leading hard to tell you don't know. Wow, you don't know you're beautiful.
Ich weiß, ich habe schon nie in meinem Leben gehört.
Das war so eine Boyband damals mit Harry Styles.
One Direction.
Harry Styles kennst du?
Schon mal gehört, der ist hier einen Marathon gelaufen.
Einen Marathon gelaufen, das ist crazy.
Ich bin alt.
Das ist einer der größten Stars der Generation.
Der ist aber kein Star für meine Generation.
Ja, aber er ist jetzt auch nicht so jung. Also so viel jünger als du. Der ist irgendwie, glaube ich, auch 31, 32
okay,
oder so.
Ja, nee.
Also ist schon noch so in einem Spektrum.
Aber er macht Popmusik.
Er macht Popmusik. Nee. Kennst du safe die Songs von dem?
Ja, bestimmt.
Ja, okay.
Aber,
Viele Radiosongs auch, also safe schon mal gehört.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, er war früher in einer Boyband, One Direction.
Und der ist derjenige, der es rausgeschaut hat, der hat quasi den Robbie Williams gemacht.
Ja.
Stark.
Ja, großartig.
Okay, du warst mit Spotify in Japan für ein Bad Bunny Konzert.
Um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde bei Karaoke mitmachen.
Das ist auch crazy. Wie sieht es bei dir mit Karaoke aus? Ich war ja mit Spotify in Japan, Bad Bunny Konzert übrigens. Thema war Karaoke, oder?
Ja. Ich bin drauf zurückgekommen.
Aber wie lange warst du denn da?
Ich habe ein bisschen verlängert, weil das war eigentlich nur 2 Tage und ich glaube insgesamt eine Woche war ich da.
Aber waren auch andere Influencer da?
Nein.
Das war einfach ein Fehler im System.
Nein.
Es war voll geplant und du warst zu Recht da und hast gute Arbeit gemacht.
Genau, ja. Die waren sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe.
Ja, glaube ich.
Ja.
Ich bin mal über dein Insta gestrollt.
Ja, nicht reingefolgt, ne?
Und ich folge ja wirklich niemanden, ne? Ich folge ja wirklich so wenig Leuten.
Ja,
ich folge ja nur Leuten, die ich wirklich kenne oder so hart feiere, dass ich mir, wenn ich die Story sehe, nicht denke, ich muss dem wieder entfolgen. Das ist ganz schlimm.
Ja.
Und da bin ich so, habe ich so durchgescrollt und dachte mir so, krass, das alles voll durchgestylt und da hat jemand Ahnung von Ästhetik und so. Das ist so, also für mich ist das voll befremdlich, weil mein Spotify ist wirklich, Spotify sag ich schon, weil ich immer noch beeindruckt bin von der Story. Mein Insta ist ja so, ich mache einfach. Aber ich habe mir noch nie gedacht so, wenn man da jetzt drauf guckt, was für einen Eindruck soll man da haben? Oder wie strukturiert man irgendwas? Oder was ist so der, wie man es nennt, die Mut? Oder was ist so farblich? Wie sollte man. Einfach, mach einfach so. Es ist ja. Aber das ist so alles, das wirkt so voll schön und voll glatt. Und es sind so. Man findet keine Fehler, weil ich liebe ja Fehler suchen. Man findet keine Fehler, sieht alles so voll. Einfach nur so schön aus. Und dann habe ich gesehen, du hast, ich weiß nicht mehr genau wie viel, so 200.000 irgendwie so. Genau. Und dann dachte ich mir, weil du sagst, du bist Influencer, es gibt ja voll viele von euch und voll viele haben ja ganz viele Follower. Und da dachte ich mir so, wie viele Menschen gibt es bitte, die so 100 von euch folgen? Weil es muss ja, also es gibt zum Beispiel auch, es gibt auch relativ viele Comedians, aber die haben nicht so viele Follower. Das heißt, was denkst du, was Leute für einen Grund haben, warum die dir folgen?
Oh, du bist so ausgeschweift.
Ja.
Also zwei Sachen. Einmal so die unpolierte Version von mir. Ich mache ja auch noch TikTok mit Fehlern. Die ist da, weil da labere ich einfach in die Kamera. Da nehme ich die Leute einfach mit.
Okay, da bist du albern.
Albern?
Albern.
Ach so, albern, ja.
Ja.
Ja. Und da ist es so ein bisschen ungezwungener und chilliger und dann, keine Ahnung, ist mir auch ehrlich gesagt egal, was ich da poste ein bisschen. Ich weiß nicht, wann hast du angefangen, so, du postest ja schon auf Instagram.
Ja.
War das in Folge von dem, was du eigentlich schon eh gemacht hast? Also so, du bist aufgetreten und hast dann irgendwie Sachen gepostet.
Ich war bekannt als Battle-Rapper und Comedian und da hat mir jemand von Instagram erzählt, so eine Ex-Freundin meinte so, du musst es auch machen. Ich so, boah, nee, voll, das ist mir viel zu hektisch und dann habe ich angefangen und das war 2016.
Ja, guck.
Ja.
Und das sind so ein bisschen, ist glaube ich der Unterschied auch bei vielen MusikerInnen, die unbedingt halt Social Media machen müssen, weil es ja irgendwo auch zum Beruf gehört. Bei mir war es halt so, ich habe irgendwann angefangen aus einfach Spaß mit Instagram und habe mir die Reichweite ja aufgebaut durch das, was ich mache, durch das, was du jetzt da siehst.
Ja.
Das heißt, ich war immer eher abhängig davon, dass es den Leuten gefällt, als dass ich nebenbei schon was anderes hatte, weshalb die Leute mir folgen würden.
Verstehe.
Ich hatte keine andere Plattform, ich hatte keinen Spotify, ich hatte keinen YouTube, ich hatte nichts nebenbei, weshalb die Leute rübergeschwappt sind, keine öffentlichen Auftritte.
Und wie alt warst du, sorry für die Unterbrechung, wegen Interesse, wie alt warst du, als du gedacht hast, ich poste jetzt mal das erste Mal das und das?
Ich glaube, es war so, als ich so 21 war in Corona, da bin ich nach Köln gezogen und hatte so, kannte niemanden, dachte mir so, ja, juckt, mich kennt ja eh niemand, kann ich auch TikTok hochladen.
Und was war das?
Das Video?
Was war das erste?
Ja, das war so ein cringer Zusammenschnitt von meinem Outfit.
Was soll es auch sonst sein? Das muss ja, das muss, kann ja nicht gut gewesen sein. Die erste Idee ist ja immer kacke.
Ja, ja, safe. Ja, nee, war ein Zusammenschnitt von meinem Outfit.
Okay. Aber wer war das Vorbild oder was war, du hast es ja vorher schon mal irgendwo gesehen, dass
Leute ich hatte kein Vorbild. Ich dachte einfach so, ja, wenn andere Leute das zeigen, was sie machen, kann ich es auch machen.
Okay.
Und dann kam es irgendwann. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen, weshalb mir Leute folgen, ganz viele Leute, das vergesse ich immer, folgen mir, weil ich habe am Anfang so viele so Hair-Tutorials hochgeladen, wie du dir Frisuren machst, wie du deine Haare pflegst, wie du für das und das Event deine Haare stylen kannst und so weiter, wie du mit deinen Locken umgehen kannst. Und ich dachte auch immer so, ja, okay, jetzt folgen die Leute deswegen mir und ich werde total auf mein Aussehen reduziert, perfekt auf meine Haare. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, fand ich es auch total süß, weil wenn mir Leute zum Beispiel auf der Straße begegnen oder mir schreiben, sind die halt so, das sind halt wirklich so wie ich damals, so als ich so 14, 15, 16, 17, 18 war und nicht wusste, wer ich bin und mich vielleicht teilweise nicht wohlgefühlt habe, so eine mäßig wie eine große Schwester zu haben, die mir so zeigt, okay, du kannst, also so, keine Ahnung, du machst deine Haare so und so und du findest dich so ein bisschen und so, fühlt sich ein bisschen aufgehoben, weißt du?
Mhm.
Und das finde ich ein ganz schönes Gefühl.
Lässt du dir auch an der Story teilhaben, mit die du mir vorhin erzählt hast? Also wissen die Leute das von dir über dich?
Nee, das habe ich heute das erste Mal erzählt.
Okay, das ist so krass, weil meine, wenn ich rede, könnte man immer der Meinung sein, das ist ironisch. Also wenn jemand sagt, sieht das gut aus, sage ich, ja, sieht voll gut aus. Könnte auch Ironie sein. Du bist der erste Gast, wo das auch so mitschimmert.
Ah ja?
Also ich bin der Meinung, dass du es nicht ironisch meinst, aber du hast so, das könnte auch Ironie sein.
Mhm. Bleibt offen, Interpretationsspielraum.
Du Fuchs. Okay, gut. Jetzt habe ich schon wieder wegen dem Ironieabdriften die eigentliche Frage verloren. Genau, ob die Leute dann teilhaben lässt, da meinst du, nee, das habe ich heute zum ersten Mal erzählt. Mhm. Das meinst du ernst und nicht ironisch?
Das meine ich komplett ernst.
Okay, aber ist dir denn bewusst, dass es eigentlich, dass das noch mehr pushen würde, dieses große Schwester-Ding?
Ja, ja, voll. Aber ich bin noch nie eine Person gewesen, die überlegt hat, was sie postet, damit sie mehr Klicks bekommt, was im ersten Moment sich quatschig anhört.
Mhm.
Aber ich bin ja auch gar kein Fan von so Clickbaiting.
Kann ich ganz kurz reinreden? Ja. Ich muss, weil es sonst in die falsche Richtung geht. Ich meine nicht deine Zahlen pushen, sondern ich meine das Gefühl von deinen Followern pushen, dass das sowas ist wie eine große Schwester.
Ja, ja, voll. Okay. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich hatte noch nie das Gefühl, ich muss jetzt darüber reden und ich wollte es auch nicht so. Ich glaube auch wahrscheinlich aus dem Thema, dass es so bei mir nicht so, ich war nie bei einer Therapie oder habe nie irgendwas diagnostiziert bekommen und war dann nie, glaube ich, dass ich mich so, ich teile auch nicht so viel von meinem Privatleben, dass ich das dann ansprechen wollte. Aber mit der Zeit denke ich mir so, immer wenn ich mich wohlfühle und das sich gerade ergibt oder so, dann rede ich gerne über was. Ich hätte es ja auch einfach sagen können, nee, ich hatte noch nie Berührungspunkte damit, weil ich hätte ja auch dem aus dem Weg gehen sollen. Aber jetzt denke ich mir halt so gerade, ja, vielleicht ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt und es fühlt sich gut an und es macht Sinn. Mhm. Aber für mich hätte es jetzt sich nicht gut angefühlt, hätte ich so einen TikTok gemacht. Hi Leute, heute reden wir über meine Essstörung.
Okay, bist du ja auch so weniger pragmatisch durchdacht, sondern eher so bauchmäßig. Ich fühle das.
Safe. Okay. Safe. Ich weiß auch, keine Ahnung, theoretisch wüsste ich 10 Themen, die ich auf Social Media bringen könnte, dann würde es auf jeden Fall pushen. Sowohl das große Schwesterding als auch die Zahlen, aber das habe ich irgendwie keine Lust zu.
Mhm. Also hast du jetzt mit deinen Haaren, hast du Naturlocken?
Ja.
Oder so Wellen?
Nee, Locken.
Ja? Also ist dann schon so. Ja. Oder fallen die?
Nee. Also, was meinst du mit.
Ja, so. Lass mich kurz ein Beispiel versuchen zu finden, was nicht aus den 80ern ist.
Kein Problem, ich liebe die 80er.
Ja, so halt. So locken, dass die halt nicht auf die Schultern fallen, sondern dass die halt wirklich so. So wie White People ein Fro haben könnten, halt so lockig, dass es eher so ein rundes Ding ist, anstatt so lockige Haare, so wellige Haare, die fallen.
Nee, es sind Locken, aber die fallen, weil die sind relativ lang. Aber sie sind jetzt nicht das, was du ja so beschrieben hast, mit diesem, dass sie rund fallen.
Ja.
Das jetzt nicht. Kommt ein bisschen auf den Schnitt an, aber schon eher. Ich kann dir da später mal ein Bild zeigen.
Okay, dann zeig mir mal später mal ein Bild.
Ja.
Also ich habe ja vorhin gefragt, was denkst du, warum die Leute dir folgen?
Mhm.
Da sagst du, da hat man den Hair-Tutorials angefangen. Wahrscheinlich feiern dich Leute, wie ich einschätzen würde, einfach für die Realness, für dieses offene, ja, ich mache das halt so und ich bin halt so, ich sehe gut aus, bin aber auch voll goofy, mache aber auch so High-End-Fotos. Also das ist wahrscheinlich für die Leute so voll das halbwegs nahbare, also so eine Mischung aus nahbar sein, aber dass man auch trotzdem bewundert wird.
Ja, wahrscheinlich.
Machst du dir überhaupt Gedanken über sowas?
Ob ich bewundert werde?
Nee, wie du rüberkommst.
Ja, klar. Sonst wäre mein Instagram ja auch nicht so kuratiert.
Ja, also, aber dein TikTok zum Beispiel?
Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen plattformabhängig. Also mir ist schon wichtig, dass ich sympathisch rüberkomme. Ich glaube, mir ist jetzt nicht so wichtig, dass ich auf jedem Content-Piece irgendwie krass perfekt aussehe oder whatever. Mir ist, glaube ich, immer eher wichtiger, dass die Leute mich für meine Art mögen. Und dass ich irgendwo meine Werte vertrete, die ich auch so im echten Leben habe, obwohl ich weiß, dass ich nicht so viel von meinem echten Leben teile.
Ja, also wenn jemand zum Beispiel gendert in deinem Alter, da weiß man schon mal, okay, das geht ungefähr in die Richtung. Dann kam jetzt noch dazu, wie Frauen in der Öffentlichkeit gesehen werden. Das heißt, ist das so halbwegs die Agenda? Kann man überhaupt noch, sagt man noch Agenda oder hör ich das abwerten dann?
Meinst du das, was mich so beschäftigt?
Ja.
Ja.
Oder wofür du stehst, was du pushst, was du. Es wirkt ja gerade als Außenstehender, wirkt es ja wie so eine Welle. Dass die Leute in dem Alter, dass die Agenda ist voll negativ an, das ist ja. Oder dass das deren Einstellung ist. Dass es so, die interessiert das, die forcieren das, jetzt wird gegendert, wir sind jetzt offen, wir haben da Bock drauf und mit Full Force gehen wir jetzt nach vorne, wir gehen raus und wir sprechen das an. So, würdest du sagen, du bist Teil des Ganzen? Ja, ne?
So Leute, das war Teil 1 der Folge zusammen mit Samuel und den zweiten Teil gibt es bei Gib mal Feuer. Ich freue mich, wenn ihr da auch einschaltet und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ciao!